Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem nicht nur die Friseurrechnungen des amerikanischen Präsidenten die Weltöffentlichkeit beschäftigen, sondern vor allem so wichtige Themen wie Oper und Theater, Kunst und Tanz. All das erwartet sie in den kommenden 25 Minuten. Und los geht's in Berlin. Wagners Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Götz Friedrich, das gehört in der Geschichte der Oper inzwischen ins Kapitel Legendäres. Die Deutsche Oper Berlin ersetzt diese Inszenierung nun aber gerade durch eine neue von Stefan Herheim. Der Auftakt mit dem Rheingold musste Ende der vergangenen Spielzeit aus bekannten Gründen entfallen. Die Walküre fand aber gestern statt, mit Schachbrettsitzordnung im Zuschauerraum und Maskenpflicht während der gesamten Vorstellung. Ist das so eine Sache? Große, lange Oper in großer Besetzung, das gab es in Deutschland schon mehrere Monate nicht mehr. Viele Häuser haben aufs kleine Repertoire umgestellt. Also Uwe Friedrich in Berlin, zunächst mal die Frage, stundenlanger Wagner mit Maske, geht das halbwegs?
Ja, das geht. Eigentlich ganz gut, wenn man darauf achtet, dass die Maske relativ dünn ist. Man möchte nicht durch diese dicken medizinischen Masken stundenlang atmen. Aber ich muss auch sagen, ich war positiv überrascht von der Disziplin des Berliner Publikums. Ich hätte ja gedacht, sobald das Licht aus ist, verschwinden da auch stick um manche Masken. Das war aber gar nicht der Fall. Die wurden sehr diszipliniert getragen.
Dann können wir also zum Eigentlichen kommen. Stefan Herheim gilt als der große Denker und auch Maschinenzauberer unter den Regisseuren. Was ist ihm denn zur Walküre eingefallen?
Er stellt die Bühne weitgehend voll mit jeder Menge altmodischer Koffer. Wir haben ja das Rheingold nicht gesehen, wo wahrscheinlich diese Zentralchiffre eingeführt würde. Offenbar haben also Geflüchtete aus diesen Koffern Böcklins Toteninsel nachgestellt. Das ist die Hundinghütte. Zentralrequisit ist ein großer Konzertflügel, der kann rauf und runter fahren. Aus dem Korpus können dann durch eine Versenkung mal die Walküre, also Brünnhilde mit Flügelhelm und golden schimmernder Brünne auftauchen, oder Wotan verschwindet auch schon mal da drin. Und damit schafft sich Stefan Herheim schon ein großes Problem, denn das ist offenbar gedacht als das Einheitsbühnenbild für, oder anscheinend, wir können ja nur spekulieren, für alle vier Opern, und man ist dieses Bild doch schon ziemlich schnell leid nach dem ersten Akt. Diese Toteninsel wird dann eingerissen, wir sehen Kofferberge, es wird aber nie klar, wofür stehen die. Für Geflüchtete heute, die haben kaum so altmeisterliche Koffer, ist das ein Berg, wie wir ihn aus den deutschen Konzentrationslagern kennen. Auch da folgt nichts draus. Ein ganz eklatanter dramaturgischer Fehler, den er macht, ist, er erfindet eine Figur hinzu, Hundingling, das Kind von Sieglinde und Hunding, weil er meint, dass im zweiten Akt Sieglindes Wahn, sie sei die Verworfene, die Entehrte, nicht stark genug motiviert sei. Deshalb bringt sie am Ende des ersten Aktes ihn um und ist offenbar von Schuld Gefühlen geplagt. Das ist aber ein eklatantes Missverständnis. Sieglinde fühlt sich nicht würdig ihrem heldenhaften und freien Bruder gegenüber. Das ist ja das Zentralthema des Rings. Freiheit, Heldentum, wer kann wirklich schalten und walten in seinem Leben? Dieses Zentralmotiv komplett verschenkt. Man fragt sich, es sind zwei stückführende Dramaturgen genannt. Alexander Meyer-Dörzenbach, Jörg Königsdorf, der Intendant ist auch Dramaturg. Was ist das für eine Truppe, die Stefan Herheim das nicht ausreden konnte?
Reißt es Herr Friedrich denn die Musik heraus? Nina Stemme, Lise Davidson, Brandon Jovanovic, John Lundgren, das sind ja international gefragte Stars.
Die haben alle ein Problem mit Donald Runicles, der das laut und langsam macht, sehr laut, sehr langsam. Alle nacheinander haben irgendwann Probleme. Jovanovic am Ende des ersten Akts, John Lundgren am Ende des dritten Akts, alle anderen zwischendurch. Eine große Ausnahme macht Lise Davidson als Sieglinde. Wir hören einen Ausschnitt.
Ich fasse mal zusammen, was wir bisher haben. Fehler im Regiekonzept, Probleme bei der gesanglichen Umsetzung. Was bedeutet das denn, Herr Friedrich, für Sie für den Rest des Rings?
Nicht viel Gutes, wenn das so weitergeht. Ich habe noch nicht erwähnt, Feinrippunterwäsche, Beischlafgymnastik, angehendes Saallicht. Alles, was wir an abgegriffenem Zeug aus den 80er, 90er Jahren vom Regietheater kennen. Ich persönlich möchte das nicht noch zwei lange und einen kürzeren Opernabend sehen. Das verheißt wirklich nichts Gutes.
Feinripp, das bleibt wenigstens im Kopf. Uwe Friedrich, vielen Dank über die neue Walküre an der Deutschen Oper Berlin. Noch ein Klassiker. Einer jener, die bis heute unermüdlich, wahrscheinlich von Lehrerinnen, die wenig Lust auf Neues haben, immer wieder in die Lehrpläne geschrieben werden. Pflichtlektüre heißt es dann. Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame ist damit zwar ein sogenannter moderner Klassiker, seine Kernfrage aber, welchen Preis hat Gerechtigkeit, die hätte eigentlich längst einen neuen, tatsächlich modernen Bezugsrahmen verdient. Immerhin fand die Uraufführung des Stücks schon 1956 statt. Aktuell aber ist das Thema selbst, die Wechselwirkung zwischen Geld und Moral im Kapitalismus, ganz sicher nach wie vor. Also hat das Schauspiel Stuttgart den Besuch der alten Dame wieder auf den Spielplan gesetzt, in der Regie von Burkhard Kosminski und mit einem Stück neuem Text. Cornelie Üding hat zugesehen.
Ohne Vorwarnung, auch das Programmheft gibt keinen Hinweis darauf, passiert etwas ganz und gar Unerwartetes. Evgenia Dodina, die Darstellerin der alten Dame in Burkhard Kosminskis Stuttgarter Inszenierung, unterbricht ihr Spiel, steigt aus der Rolle aus und erzählt stattdessen ihre eigene Lebensgeschichte und die Geschichte ihrer Mutter und die ihrer Großmutter. Erzählt von ihren Anfängen, als sie aus der Provinz kommend in Moskau zum Theater fand, von ihrer ebenso liebevollen wie demütigen Mutter, von ihrer wortkargen Großmutter. Regisseur Kosminski riskiert viel, riskiert, dass ihm die Hauptfigur auf offener Bühne zerfällt, zerbricht. Und genau dies soll wohl geschehen, um dem möglicherweise allzu vertrauten Stück mit der neuen Wendung auch eine neue Dimension zu geben. Nicht das von der suffisant bösartigen, vor hinterhältiger Energie funkelnden alten Dame, die wir zu kennen glauben, nichts mehr übrig bliebe, etwa wenn sie ihren Güllingern die Sinnlosigkeit ihrer Rechtfertigungsversuche an den Kopf wirft.
Eure Hoffnung war ein Wahn. Eure Aufopferung, Dummheit, euer ganzes Leben, nutzlos vertan.
Und auch die Konsequenz, mit der sie ihre Vorstellung von Gerechtigkeit und Rache verfolgt, geht nicht verloren. Dennoch haben wir es in Stuttgart mit einer doppelten, verdoppelten Figur Claire Clara zu tun, die nichts mehr mit dem dürrenmatschen Monstrum aus Krücken und Prothesen zu tun hat. Nur anfangs bewegt sich Dodina etwas zögerlich und unsicher auf allenfalls angedeuteten, klumpfüßigen Schuhen. Doch die wirklichen Prothesen und Krücken, aus denen diese doppelte Claire zusammengesetzt ist, sind höchstpersönlicher, mentaler, im Leben erlittener Natur. Unsichtbar, aber bis ins Innere greifend. Diese beiden Geschichten passen, so unterschiedlich sie sind, auf frappierende Weise doch zusammen. Beide Frauen sind Outlaws, Vertriebene, aus ihrer ursprünglichen Welt Verstoßene. Beide mussten lernen, mit neuen Welten zurechtzukommen. Und doch bleiben beide an die Welt, aus der sie kommen, auf bestürzende Art gebunden. Die eine durch das Projekt ihrer perfekten Rache, die andere durch eine nicht minder intensive Suche nach ihren Wurzeln, nach ihrem Vorleben. Ich will Gerechtigkeit, also Rache, sagt die eine. Rache interessiert mich nicht, die andere. Eine geht über Leichen, die andere gräbt nach Erinnerungen und entdeckt ihre Familiengeschichte. Eine vertrackte und gezielt irritierende Spiegelungsgeschichte, die den Weg zu einer neuen Sicht auf Claire Zanassian öffnet, ohne deren radikal zynische, menschenverachtende Züge zu unterschlagen.
Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell.
Wichtiger und interessanter als diese Ausbrüche sind nun jene Momente, in denen die eine Claire mit einem Schlenker zur anderen wird, das Register wechselt, die Sprache inklusive, Ivrit, also Neuhebräisch, statt Deutsch spricht. Und plötzlich bekommt die Geschichte von Güllingen eine unvermutete politische Komponente. Eine im Original nicht vorhandene Ebene, die mit dem Schicksal der Juden zu tun hat. Über den Umweg der Geschichte der Evgenia Dodina als einer anderen Claire Zachnassian wird aus dem unglücklichen Schicksal einer Einzelnen auch das unverzeihliche und nicht mehr wieder gutzumachende Unrecht einem Volk gegenüber. Aus Rauschmiss wird Exodus. Güllingen wird zum Gulag und das bewusst verkrüppelte Deutsch der Protagonistin vermittelt eine Schonungslosigkeit, die nichts mehr auch nur ansatzweise Idyllisches hat. Durch die sehr starke Fokussierung auf die Lebensgeschichte der Mütter, wiederholungsreich von Peter Michalczyk in Worte gefasst, von Dodina auf Hebräisch mit deutschen Untertiteln vorgetragen, erfährt die Tragikomödie ein Mehr an politischer und emotionaler Brisanz. Allerdings zu Ungunsten des ursprünglichen Textes, der, je länger der Abend dauert, mehr und mehr zur Folie für die Auftritte der Dodina wird. Die Güllinger selbst werden dabei eher zu Chargen, zu etwas flachen Karikaturen der Korrumpierbarkeit und moralischen Verbiegbarkeit. Gottlob, ein bitteres Fazit, hält ein fast durchgängig aus dem Schnürboden rieselnder Geldregen diesen aus Perfidie, Gier, Sentimentalität und Sehnsucht zusammengesetzten theatralischen Versuch zusammen. Ein fragwürdiges Bindemittel, aber ein Bindemittel.
Der Besuch der alten Dame in Stuttgart, Cornelie Üding, war dabei. Georg Imdahl, Kunstwissenschaftler und für uns auch Kunstkritiker, habe ich vorhin mal erst in einer dritten Rolle gebraucht, als Übersetzer, für einen Satz aus einem Pressetext der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf und der lautet: Die Künstlerin, Filmemacherin und Autorin Hito Steierl, geboren 1966, gehört aktuell zu den zentralen Positionen, wenn es um die Reflexion der gesellschaftlichen Rollen von Kunst und Museum geht, um das Experimentieren mit medialen Präsentationsformen und die kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das jetzt, Herr Imdahl, habe ich gebeten, mal erst in Ihren Worten, warum sprechen wir jetzt über die Ausstellung von Frau Steierl in Düsseldorf?
Ja, die Werke von Hito Steierl sind eben genauso digital verfasst, wie die Realität heute digital verfasst ist. Und die besteht ja bekanntlich aus Herausforderungen und Krisen aller Art. Ich nenne mal Demokratieschwund, all die alternativen Fakten, die da über die sozialen Medien über uns kommen, ein Kapitalismus, der alles andere als sozial genannt werden kann. Und da traktiert eben Hito Steierl die Frage, welche Gestalt kann das in der Befassung im Museum annehmen? Und sie arbeitet eben nicht mit Pinsel und Leinwand, sondern im Team mit Programmiererinnen, mit Designern, IT-Spezialisten und so weiter.
Und entstanden sind dabei nicht ein, nicht zwei, sondern in dieser Ausstellung zumindest 20, zum großen Teil ausführliche filmische Werke. Das ist nicht nur in Corona-Zeiten eine Herausforderung. Wie bewältigt das die Düsseldorfer Ausstellung?
Also man kann sich unmöglich die Ausstellung in ihrer gesamten Dauer ansehen, aber man kann sie zunächst einfach mal als eine Art Gesamtkunstwerk auf sich wirken lassen, als eine Art digitale Wunderkammer mit unterschiedlichsten Sounds, übrigens auch mit bekannten Disco-Hits, die da auf einen niedergehen und mit visuellen Impulsen en masse. Und dann findet man selber auch einen Weg durch diese Ausstellung, sieht, wie eine junge Filmemacherin in den 90er Jahren mit Filmen ihren Weg macht, die auf klobigen Fernsehgeräten erst abgespielt werden, wie sie dann immer mehr mit Bildern in den Raum drängt, mit Bildern, die dann computeranimiert sind, die opulent, mächtig, die saalfüllend werden. Am Ende, würde ich sagen, einigermaßen bombastisch ausfallen. Aber so findet man zunächst mal formal in diese Ausstellung hinein.
Das heißt, wenn Sie von der jungen Filmemacherin sprechen, es geht auch um das Frühwerk, das gar nicht so bekannt ist. Was ist da zu sehen?
Ja, das ist ein sozialkritisches Frühwerk, würde ich sagen. Da geht es am Anfang zum Beispiel um den Potsdamer Platz in den 90er Jahren, einen für Deutschland ja hochsymbolischen Ort. Es geht um seine umstrittene Gestaltung und Bebauung. Wir sehen da Arbeiter, die gegen Lohndumping und Sozialabbau demonstrieren, während internationale Konzerne im Hintergrund sozusagen ihre Imperien errichten. Es geht in diesem Frühwerk um Fragen deutscher Identität nach dem Mauerfall. Wir sehen da gröhlende, patriotismusbesoffene junge Männer beim Oktoberfest oder auch einen chinesischen Studenten, der eben von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegen seine Person erzählt. Alles Themen, die uns bis heute beschäftigen sollten.
Und irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, weitet sich der Blick dann aber von den deutschen zu globalen Themen.
Ja, das Werk nimmt dann sozusagen einen digitalen Turn, wenn man so will. Hito Steierl beschäftigt sich mit der Frage, wie man sich der Sichtbarkeit im Internet entziehen kann. Auch ironisch gemeinte Antwort, indem man militärische Camouflage-Techniken anwendet, die man hier überhaupt erst kennenlernt. Oder Steierl dreht 2010 an einem kalifornischen Schrottplatz für Flugzeuge, wo sie die Folgen der Wirtschaftskrise von 2008 für die Luftfahrt verhandelt Und da lässt dann aus heutiger Sicht die Lufthansa grüßen. Also auch hier Themen, die ihre Relevanz keineswegs verloren haben.
Und es gibt auch eine konkrete neue Arbeit, die eigens für die Ausstellung im K21 produziert wurde.
Diese Arbeit heißt Soziale Simulation. Das ist nun wahrhaft komplex und definitiv nicht auf den einen entscheidenden Punkt zu bringen. Ich versuche es mal so. Wir sehen da auf großen Screens tanzende Avatare, also Figuren, die so hochgerüstet sind, wie wir es von amerikanischen Cops kennen. Aber auch Leute wie du und ich auf der Straße. Und diese am Game Design orientierten Figuren, die kommen sich nah, die infizieren sich gegenseitig, was dann durch so expressive rote Strahlen dargestellt wird. Aber sie stecken sich eben nicht mit dem Covid-19-Virus an, sondern mit sozialen Fehlentwicklungen dieser Tage. Und jetzt wird es etwas sarkastisch. Der Infektionsgrad wird nämlich gemessen nach der Anzahl der Todesdrohungen, die etwa von deutschen Polizeiservern ausgehen, oder nach allerlei Verschwörungstheorien, die im Netz unterwegs sind, oder nach der erfolgreich angewandten Praxis von Cancel Culture, wo also Menschen das Rederecht entzogen wird. Und daraus entsteht insgesamt, würde ich sagen, ein digitaler Totentanz, in dem Algorithmen die Realität und den ganzen Wahnwitz unseres heutigen Lebens steuern. Aber das wohlgemerkt ist nur einer von mehreren Erzählsträngen dieser Arbeit. Und selbst die Kuratorin der Ausstellung, Doris Christoph, sah sich bei der Vorbesichtigung außerstande, dieses Werk konzise auf den Punkt zu bringen. Mir scheint die Arbeit insgesamt etwas überfrachtet.
Georg Imdahl sah die Werkschau von Hito Steil in Düsseldorf. Vielen Dank. Und noch einmal zurück nach Stuttgart. Dort wird heute eines der berühmtesten Ballettinstitute, nicht nur Deutschlands, sondern weltweit, wiedereröffnet, die John Cranko Schule. 1971 vom damaligen Leiter des Stuttgarter Balletts gegründet, ist sie bis heute Keimzelle der dortigen Kompanie. Die bisherigen Räume waren allerdings längst zu klein geworden und entsprachen auch nicht mehr den Standards, also wurde neu gebaut. Und wenn Sie gleich im Beitrag eine Gesamtbausumme hören, dann dürfen Sie auch hier beruhigt davon ausgehen, veranschlagt war ungefähr einmal die Hälfte davon. Gut angelegtes Geld allerdings, sagt Martina Klein.
Sie trainieren schon in den ganz neuen Ballettsälen, die Schüler und Schülerinnen der John Cranko Schule. Nach Corona-Pause seit dem 17. März und Sommerferien sind sie seit 2 Wochen eingezogen. Nach Jahrzehnten in einem Provisorium trainieren sie jetzt in einem der modernsten Gebäude der Stadt aus Sichtbeton, braunem Holz und großen Fensterfronten.
Ja, das ist natürlich herrlich. Manche Leute müssen viel Geld bezahlen, um eben so ein Ausblick genießen können. Ja, das ist ein grandioser Blick über Stuttgart.
Sagt der Leiter der Schule, Tadeusz Matacz, und schaut aus einem der vielen bodentiefen Fenster des für 60 Millionen Euro erbauten Gebäudes. Der 10-stöckige Neubau schmiegt sich terrassenförmig an einen Hang und bietet aus jedem Stockwerk einen Traumblick. Aber vor allem endlich Platz zum Tanzen in 8 Ballettsälen.
4, also kleine, 135 Quadratmeter und 4 groß, 210. Also das ist jetzt hier.
Wir stehen hier vor Marcia Haidee-Saal.
Und das ist 210 Quadratmeter. Also hier kann eigentlich die wildeste Sprünge, jemand mit die wuchtigste Anlauf, könnte problemlos seine Variation hier schön anlegen und er würde jetzt nicht die Stangen da kaputt machen.
In den oberen Stockwerken ist das Reich der Internatsschüler. 80 Schüler und Schülerinnen sind es und bis auf wenige sind auch wieder alle in Stuttgart gelandet, wie Paul, Jolie und Ariana.
Im Vergleich zur alten Schule, hier ist alles so neu, so groß. Ja, sehr toll.
Yeah, at the beginning was really strange because the building is really big and everything was new, but now it's really comfortable and we feel like it's our second home.
Yeah, it's amazing to be here and it's such a blessing and we're so happy.
Alle haben ein Zweibettzimmer, das sie wegen Corona alleine bewohnen dürfen und endlich ein Badezimmer für sich. Endlich, sagt Tadeusz Matacz.
Wir waren da wirklich nicht mehr konkurrenzfähig. Ja? Und Stuttgarter Ballettraum, wunderbar. John Cranko Schule, tolle Lehrer, tolle Arbeit. Aber wo man wohnt, wo man schläft, 12 Personen pro Stockwerk und eine Dusche, es ist eigentlich dann schon eine Zumutung. Ja.
Tadeusz Matacz alleine hat 18 Jahre um diese Schule gekämpft. So lange dauerte es von den ersten Entwürfen bis zur Fertigstellung. Jetzt endlich passt das Gefäß zum Inhalt, zur Ballettschule von Weltrang, meint er. Und besonders stolz macht Tadeusz Matacz die Probebühne.
Prächtige Ballettsäle, alle Infrastruktur notwendige, Gymnastikräume und so weiter und so fort. Und am Ende eben so eine Bühne, die 1:1 so groß ist wie die Bühne in Open House mit 196 Zuschauerplätzen. Und da eben machen wir 5 Sprünge vor unserer Konkurrenz, weil die haben das nicht.
Und wo bleibt der Geist von John Cranko, legendärer Begründer auch dieser ersten Ballettschule in Westdeutschland? Er ist da, sagt Tadeusz Matacz und verweist auf die Bezeichnung der Ballettsäle und auf Terpsichore, die Göttin des Tanzes. Eine Statue, die schon zu Crankos Zeiten in der Schule stand.
Ja, sie war von Anfang an, insofern die Tradition jetzt lebt. Ja? Sie müsste mit.
Ein Beitrag von Martina Klein über einen offenbar gelungenen Neubau mit Duschen in Stuttgart. In den Kulturnachrichten mit Katrin Weller geht es zunächst um die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit.
Ja, seit rund 5 Jahren laufen Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia. Dabei geht es um Wiedergutmachung für die Gräueltaten der deutschen Truppen, die zwischen 1904 und 1908 die Aufstände der Herero und Nama brutal niedergeschlagen haben. Historiker sprechen vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Parallel zu diesen Verhandlungen haben Vertreter der Herero und Nama die Bundesregierung in New York verklagt. Sie fordern unter anderem eine finanzielle Entschädigung in Milliardenhöhe. Diese Klage hat ein US-Gericht im vergangenen Jahr abgewiesen und Ende der vergangenen Woche wies nun auch das Berufungsgericht die Klage ab. Was das Urteil bedeutet, auch für die laufenden Verhandlungen, dazu sagte der Historiker Jürgen Zimmerer.
Dieses Urteil bedeutet eigentlich ganz konkret, dass die Hoffnung vieler Herero-Nama auf Gerechtigkeit qua Gerichtsurteil jetzt enttäuscht wird. Denn Herero-Nama sind sehr, sehr verärgert in Namibia, dass sie an diesen Verhandlungen nicht beteiligt wurden, dass die Verhandlungen auch so intransparent stattfinden und sie nicht gehört werden und haben deshalb im Grunde ihre Hoffnungen auf diesen Gerichtsprozess gesetzt. So dass man fragen muss, was jetzt passiert, wenn diese große Hoffnung eigentlich enttäuscht wird und wie man eigentlich diese Erwartungen einfängt, ohne dass es, und das ist die Befürchtung, jetzt zu Gewalt oder zu Farmbesetzungen etc. kommt. Auf der anderen Seite hat die Bundesrepublik Deutschland gesagt, sie könne jetzt gar nicht mehr mit den Herero-Nama verhandeln, mit vielen, wenn man gleichzeitig verklagt würde. Jetzt ist die Klage quasi weg. Es wäre Deutschland jetzt gut beraten, wenn sie den Herero-Nama die Hand reichen würde. Man will sich ja versöhnen mit den Herero-Nama und das kann man ja nicht über deren Kopf hinweg.
Das sagte Jürgen Zimmerer, Professor für Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Theoretisch hätten die Kläger noch die Möglichkeit, in den USA vor das oberste Gericht, den Supreme Court, zu ziehen. Ruprecht Polenz, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia, sagte heute, die Verhandlungen befänden sich auf der Zielgeraden. Der namibischen Seite liegt demnach ein Papier vor und er hoffe, dass es vor Jahresende noch eine Antwort aus Namibia gibt. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch hat ihre Heimat Belarus verlassen, Richtung Berlin. Das meldet die Deutsche Presseagentur. Die Assistentin der 72-jährigen Autorin sagte, es handle sich nicht um eine Emigration. Ihre Rückkehr sei aber abhängig von der Lage in Belarus. Die gesundheitlich angeschlagene Autorin gehört zu den schärfsten Kritikern von Staatschef Lukaschenko. Sie forderte immer wieder seinen Rücktritt. In Belarus kommt es seit Wochen zu Massenprotesten gegen Lukaschenko. Mehrere prominente RegierungskritikerInnen befinden sich mittlerweile im Exil. Und zum Schluss noch 3 literarische Auszeichnungen. Stefanie Höfler, Iris Anemone Paul und Andrea Klüthmann haben es auf die IBI Honorlist geschafft. Die Honorlist ist eine im 2-Jahres-Abstand erstellte internationale Auswahl der besten Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur. Die Bücher der Ehrenliste werden zur weltweiten Publikation in Übersetzungen empfohlen und sind somit eine Orientierungshilfe für Verlage oder Bildungseinrichtungen.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Marina Schweizer mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr. Die Suche nach einem Atommüllendlager wird wieder zum Politikum. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.